beten dich an. Dich, den König in unserer Mitte. Du bist so einzigartig. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde könnte sich jemals mit dir vergleichen. Und du wohnst in uns durch deinen Geist. Du bist uns so nahe. Du bist der Gott Immanuel, der Gott, der bei uns ist, der mit uns ist, der für uns ist. Wir preisen dich, wir erheben dich. Bitte, Heiliger Geist, dass du uns heute die Augen des Herzens öffnest, dass wir Jesus erhoben und verherrlicht sehen und erkennen können. Dass du uns die Augen des Herzens öffnest und uns Offenbarung schenkst durch die Kraft des Wortes Gottes. Bitte, dass unser Herzensboden empfänglich ist für die Wahrheit des Wortes Gottes, dass wir Offenbarung empfangen, die uns verändert, die uns aufrichtet, die uns aufbaut, die uns reinigt, die uns befreit, die uns stark macht, dir nachzufolgen, Jesus Christus, unserem König. Heiliger Geist, wirke unter uns. Und in Jesu Namen nehme ich auch alles gefangen, was sich der Erkenntnis Gottes widersetzt in unserer Mitte. Ich bete, dass wir frei sind zur Erkenntnis der Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, ihr lieben Lobpreisleiter. Guten Morgen, liebe Anbetungsgemeinde. Das ist unsere größte Bestimmung. Und unser höchstes Ziel, Gott anzubeten, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir geschaffen, ihn anzubeten. Da geht es uns gut, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir ihn anbeten. Ich habe eine Botschaft vorbereitet, die heißt Aufbruch zum geistlichen Kampf. Aufbruch zum geistlichen Kampf. Gott ruft uns zum Aufbruch. Und ich möchte demjenigen danken, der mir dieses Buch geschenkt hat. Irgendjemand aus der Gemeinde hat mir irgendwann dieses Buch geschenkt. Wie auch immer das war, herzlichen Dank. Es lag eine längere Zeit bei mir im Bücherregal. Und jetzt habe ich es zur richtigen Zeit einfach entdeckt und angefangen, da drin zu lesen. Und es gibt einen geistlichen Aufbruch auch in mir. Und ich glaube, dass Gott diesen geistlichen Aufbruch in uns allen schenken möchte. Der letzte Aufbruch ist ein sehr gutes, sehr empfehlenswertes Buch. Und ich möchte einiges aus diesem Buch auch weitergeben. Es ist eine prophetische Botschaft. Es ist dieses Mal keine theologische Ausarbeitung aus der Schrift, keine Bibelarbeit. Auch wenn ich eine vorbereitete Predigt über die Waffenrüstung Gottes hier parat habe, empfinde ich, dass es auch mal dran sein wird. Aber heute ist es eine prophetische Botschaft und als solche auch zu verstehen und einzuordnen. Als ich in der Vorbereitung war, habe ich mich erinnert an ein prophetisches Wort, was in unserer Mitte eine Vision von Gott so mitgeteilt wurde durch den Johann. Und ich habe ihn gebeten, das jetzt an dieser Stelle nochmal mitzuteilen. Manchmal ist es so, dass prophetische Botschaften ausgesprochen werden und wir wissen noch nicht so viel damit anzufangen. Und es ist gut, wenn wir das nicht wegwerfen, sondern wenn wir es in unserem Herzen speichern, bewahren und bewegen und manchmal wie so auf ein Regal legen. So wie dieses Buch, das lag bestimmt ein Jahr auf dem Regal und auf einmal habe ich gemerkt, dieses Buch ist ein Reden von Gott in unsere Gemeinde hinein. So auch dieses prophetische Wort, diese Vision, hatte sicherlich auch damals schon Bedeutung und Wirkung. Aber ich merke, dass es heute und jetzt nochmal eine besondere Aktualität hat. Johann, teil uns das doch mal mit.
Ja, ich weiß nicht, das war glaube ich schon ein Jahr oder anderthalb Jahre zurück. Und es war dann so, in einer Anbetung oder in einer Gegenwart Gottes, wo einfach Gott gezeigt hat, so eine Berge. Ich weiß nicht, ob jemand im Fernsehen oder in Österreich oder Schweiz gewesen war, hat diese wunderbaren Berge gesehen und die Spitze die einfach bis zum Himmel sich erheben und so. Und ich hatte dann das angeschaut und so einfach begeistert war. Und auf einmal habe ich gesehen, eine ganze Menge Leute unter dem Berg, so unten, haben sich versammelt und waren ganz fröhlich am Singen, am Sprechen, am Lachen, waren ganz fröhlich und waren auf dem Weg, auf diesen Berg, auf diesen Gipfel hochzugehen. Und die gingen alle so mutig und fröhlich nach oben und wie gesagt, mit Lachen und Gesang. Und mit einer Zeit habe ich gesehen, dass diese ganze Menge der Menschen irgendwie haben sich so verteilt. Manche waren schon ziemlich hoch oben, manche waren so mittendrin und manche waren noch ziemlich unten. Und die Leute, die oben waren, haben immer zugerufen, wie herrlich, wie schön hier oben ist, wie die Landschaft von oben das anzuschauen, wie herrlich das ist. Und die haben die Leute so einfach ermutigt, mitzukommen, weiter höher, höher, höher kommen. Und ich habe gesehen, wie manche richtig Mühe gehabt haben, diesen Berg hochzugehen, haben geschwitzt und mit fast auf alle vier hochzugehen, mit aller Kraft und Einsatz da hochzugehen. Aber diese Rufe haben ihn motiviert. Und manche waren schon ganz oben in der Spitze, die einfach so in diese Wolke, helle, so eine helle beleuchtete Wolke, waren einfach so verschwanden da irgendwo. Und haben noch immer mit diesem fröhlichen und Zuruf gerufen, dass hier immer schöner ist, immer herrlicher ist. Und da habe ich auch gesehen, wie manche einfach mitten im Berg so irgendwie eine Höhe erreicht haben, haben sich auf einen Stein irgendwo gemütlich gemacht und haben sich hingesetzt und haben gesagt, nee, ich kann nicht und ich habe schon was erreicht, ich kann schon die Landschaft sehen, ich bin zufrieden mit das, was ich hier sehe und ich will gar nicht oben, das reicht mir. Und die anderen haben gesehen diese Höhe und haben gesagt, nee, das schaffe ich nie, ich fange lieber gar nicht an. Und da habe ich gesehen, wie Leute runtergegangen sind und haben diese Leute einfach an der Hand genommen und ermutigt und gezogen. Komm, wir machen das zusammen. Und so verschiedene Bilder habe ich in diese gesehen, wie Leute die andere motiviert haben, die andere waren müde und dies. Und manche waren schon in diese verschwunden, in diese Herrlichkeit. Und ich habe dann gefragt, Gott, was ist das? Und Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt und für mich waren zwei besonders wichtig. Für mich persönlich war das, Gott sagt, Johann, bleib dran. Egal, was in deinem Leben kommt, das, was ich vorbereitet habe für dich, ist viel, viel besser und schöner, als was du hier erlebst. Bleib dran, leg alles dran, damit du in diese Herrlichkeit kommst. Und das andere, hat er gesagt, vergiss nicht die andere. Vergiss nicht die andere. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und manchmal, muss ich ehrlich sagen, in meinem Leben, so tagtäglich Arbeit, Haus und so, vergesse ich die andere. Und ich bete Gott, dass er mich wieder immer neu anzündet. An die andere nicht vergessen und selber nach vorne gehen und die andere nicht vergessen.
Amen. Ja, danke schön. Ja. Genau, lass uns Gott die Ehre geben, dass er spricht eben auch durch solche Visionen, Träume manchmal. Auf allen Kanälen redet Gott zu uns, auch durch sein Wort ganz viel, wenn wir da nur mehr reinschauen würden. Ich habe diese Woche eine Hausgruppe besucht von Natalia, die sich hier trifft. Und dann habe ich Samstag unsere Jugendgruppe besucht. Und war da dabei und habe auch gesehen, ja, in beiden Gruppen, wo ich jetzt war, da gibt es auch von Gott geschenkte Aufbrüche. Und eigentlich hat die Jugend mich angefragt, über geistlichen Kampf zu sprechen, weil sie über das Thema unsichtbare Welt und das Königreich Gottes sprechen. Und sie wollten gerne, dass ich da sie über den geistlichen Kampf lehre. Ich fand das total stark, auch im Austausch mit Jugendlichen, als ich gefragt habe, wo findet eigentlich der geistliche Kampf statt? Erlebt ihr das irgendwo? Ich meine, in Johannes 10, Vers 10 steht geschrieben, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das im Überfluss, sagt Jesus. Der Dieb ist der Teufel. Er kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu töten, zu verderben, kaputt zu machen, Zerstörung zu bringen. Wie tut er das? Auf welcher Ebene erlebt er das? Und es war einfach stark so zu hören, dass sie ziemlich genau wissen, wo der Kampf stattfindet. Es ging um den Kampf der Gedanken. Ne? Auf der Ebene der Gedanken versucht der Feind, richtende Gedanken zu schicken. Anklage, Minderwert, alles Mögliche so. Ne? Versagen, Verdammnis. Auf der Ebene der Gefühle kommt der Teufel dann auch ganz gerne und versucht dir schlechtes Gewissen zu machen, versucht Unfrieden, Bitterkeit, Wut gegen dich selbst, gegen andere und all diese Dinge hineinzubringen. Wir haben dann auch gesehen, auf der Ebene unserer Leiblichkeit, unseres Fleisches, so, ne, verschiedene Begierden, unreine Gedanken, sexuelle Begierden, also alles Mögliche strömt auf uns ein und der Feind versucht, uns gefangen zu halten. In die Beziehungen versucht er mit Störung reinzukommen und gute Beziehungen zu zerstören, Missverständnisse zu sehen, alles Mögliche nur, um Zerstörung zu bringen. Und was auch dabei rauskam, ist, der Feind versucht, uns immer wieder auch aus der Gemeinschaft der Gläubigen rauszubringen, uns zu isolieren, denn da hat ein leichtes Spiel mit uns, zu uns rauszustehlen, dann zu schlachten, zu verderben, kaputt zu machen. Das alles versucht der Teufel zu erreichen. Er versucht, unseren Glauben zu stehlen, unsere Vision, die wir von Gott empfangen haben, unser Feuer, das wir für Gott haben, ne? Das alles versucht der Feind zu rauben. Ihr jungen Männer, ihr seid stark, denn das Wort Gottes lebt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Diese Bibelstelle haben wir dann genommen und darüber gesprochen und auch zusammen gebetet und Gott gepriesen. Ja, ich habe es so bewegt, soll ich das Thema vielleicht ein bisschen sanfter nennen? So, hinauf zu den Höhen oder so, ne? Aber dann habe ich gemerkt, nein, ich muss das beim Namen nennen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir sind in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und deswegen Aufbruch zum geistlichen Kampf. Du kannst nicht sagen, ich bin Pazifist, ich bin ein geistlicher Pazifist, ich bin Friede, Freude, Eierkuchen und habe mit den Angriffen des Teufels nichts zu tun, ich versteck mich in Sicherheit. Also schon ohne Gott, wenn wir ohne Gott leben, sind wir dann unter der Fuchtel des Teufels und er manipuliert uns Menschen. Wenn wir mit Gott anfangen zu leben, dann sind wir eine Provokation für ihn. Und es gibt eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Deswegen ist nicht alles nur schwierig und alles nur Kampf. Wir müssen nur wissen, auf welcher Seite wir stehen und wer unser Herr ist und in welchem Herr wir uns befinden und wem wir nachfolgen. Amen. Habt ihr auch geistliche Kämpfe? Wahrscheinlich nur ich, oder? Okay, gibt es hier Leute, die geistliche Kämpfe, Auseinandersetzungen erleben? Auf verschiedenen Ebenen. Gedanken, Gefühle, Dinge, die von außen auf dich einströmen. Der Bereich der Freiheit in Christus, der Bereich von Gesundheit, Versorgung, Beruf und Berufung. Es sind so viele Lebensbereiche, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie Fülle haben, ein Leben in Fülle, dass wir Leben in Fülle haben. Und das will der Feind unbedingt verhindern. Besonders dann, wenn wir aufstehen in seinem Namen, im Namen Jesu, und dem Feind noch zu einem Problem werden. Indem wir andere Menschen, wie in dieser Vision gesagt, ne, rufen, nicht nur an sich selbst denken, sondern vor allem auch daran denken, andere mitzunehmen und auf Jesus immer zu schauen, so diesen Spagat machen, ne, auf Gott zu schauen, aber dann auch nicht dabei zu bleiben, sondern auch die anderen mitzunehmen in die Gegenwart Gottes, dabei aber nicht um sich selbst anfangen zu kreisen. Ne? Merkt ihr? Und da ist eine Spannung. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und doch leben wir noch in einem Spannungsfeld von schon jetzt und doch noch nicht. Das Endgültige, der Tag des Herrn, wartet noch auf uns, wo wir in der Vollkommenheit leben werden, wo Gott alle Tränen abtrocknen wird, wo der Kampf vorbei ist, wo wir in der Liebe Gottes eingehüllt sind und da kein Hass, keine Ungerechtigkeit mehr ist, keine Krankheit, keine Verzweiflung mehr, sondern wo wir einfach nur noch Gott sehen und ihn anbeten werden, miteinander. Diese Zeit kommt, aber sie ist jetzt schon da. Sie ist jetzt schon da, aber sie kommt noch in der ganzen Fülle. Das Reich Gottes ist jetzt inwendig in uns. Es ist im Werden, ne? Und es, die vollkommene Herrlichkeit Gottes wartet noch auf uns. Aber für diese Zeit, in der wir jetzt leben, lehrt uns Apostel Paulus, der selbst gerade im Gefängnis sitzt und Ungerechtigkeit erduldet, um Jesu Willen zu leiden hat. Und er schreibt einen der ermutigendsten Briefe aus dem Gefängnis, den Epheserbrief. Der Philipperbrief kommt auch aus dem Gefängnis. Der ist noch ermutigender. Freude, Freude, Freude ist die Botschaft des Philipperbriefes. Die Botschaft des Epheserbriefes ist, das alles ist uns in Christus geschenkt. Ergreift doch euer Erbe, was euch in Christus geschenkt ist. Und dann kommen ganz praktische Anweisungen, wie wir leben sollen in dieser Zeit. Und am Ende dieses Briefes in Kapitel 6, da fängt er so an, so schließlich oder so zusammenfassend. Das ist noch wichtig. Ne? Und wir lesen zusammen aus der Hoffnung für alle Übersetzung Epheser 6, Vers 10. Ausgerüstet zum Kampf, steht hier die Überschrift. Für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und mit seiner Stärke. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und in Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit ist euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens. Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten, zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Soweit erstmal der Bibelabschnitt zum geistlichen Kampf. Und jetzt möchte ich auf dieses Buch und die prophetische Botschaft eingehen, die Rick Joyner, ein sehr bekannter und anerkannter Mann Gottes, der auch eine wirkliche prophetische Stimme für den Leib Jesu weltweit ist. Und er beschreibt eine Vision, die er empfangen hat. Übrigens steht am Anfang dieses Buches, wie Visionen und Träume zu empfangen und zu deuten sind, wie man damit umgeht, auch gesunder geistlicher Umgang damit. Und er beschreibt hier erst einmal das, was er in dem Tal gesehen hat. Es wird gleich auch noch auf den Berg gehen, aber erstmal in dem Tal. In dem Tal sieht er die dämonische Armee. Diese Armee erscheint erstmal harmlos, Und sie wird vorausgeschickt, um Menschen mit listigen Kunstgriffen vorzubereiten oder so zu entkräften für den eigentlichen Anschlag, der dann kommt, für den eigentlichen Kampf, der stattfindet. Und dann beschreibt er diese vorderste Division, also Armee des Teufels, die so vorangeht, und beschreibt auch zum Beispiel ihre Banner, ne? Das Banner, unter dem sie stehen. Und dieses Banner ist das Banner des Stolzes, der Selbstgerechtigkeit, des guten Rufes, des Ehrgeizes, des ungerechten Urteilens und der Eifersucht. All solche Dinge, ne, die erstmal nicht so bedrohlich klingen, aber unter diesem Banner agiert der Teufel. Ne? Und dann wird beschrieben, wer der Anführer dieser Armee ist. Sein Name ist Verkläger der Brüder. Und ihr wisst, was damit gemeint ist? So die Geschwister auch in der Gemeinde gegeneinander zu hetzen. Wenn es geht, ein bisschen leiser und ein bisschen das Echo raus. Und dann beschreibt er auch die Waffen, die diese Horde trug. Diese Waffen hatten Namen. Die Schwerter hießen Einschüchterung, Verrat. Die Pfeile, die sie trugen, waren Anklage, Klatsch, Verleumdung, Kritiksucht. Und dann gab es noch Kundschafter, die ausgesandt wurden. Also kleine Truppen von Dämonen. Und was sie brachten, war, also auch reingestreut haben, war Ablehnung, Bitterkeit, Ungeduld, Unversöhnlichkeit, Begierde. So, ne? Alles Begriffe, mit denen wir konfrontiert werden, oder? Oder nur ich? Ne? Alles Begriffe mit, ja klar, kommt mir bekannt vor, haben wir alle mit zu kämpfen. Und dann beschreibt er die Strategie des Teufels, die Gemeinde Jesu kraftlos zu machen, sie zu spalten, dass sie die lebendige Beziehung zu Jesus verliert. Das ist seine Strategie. Die Gläubigen würden in dem Moment frei werden, wo sie das erkennen würden und wo sie sich mit diesen Dämonen nicht mehr eins machen würden, sondern dagegen aufstehen. Aber sie werden so heimtückisch eingelullt und eingewickelt von diesen Mächten, dass sie das gar nicht erst merken, sind aber dann völlig kraftlos. Und dann geht das Bild weiter und er sieht die Gefangenen, die gefangen weggeführt werden. Das sind viele Christen, die werden von wenigen Dämonen der Furcht gefangen genommen. Furcht vor Menschenmeinungen, Furcht vor dem, vor den verschiedenen Angriffen des Teufels auch. Ja, Furcht macht sich breit. Andere werden gefangen genommen durch Verdammnis, die sich wie eine dunkle Wolke niederlässt und Menschen in Depression hineinführt. Verzweiflung, den Wunsch aufzugeben. Und diese Gefangenen, das Schlimmste daran ist auch, dass sie dann, wenn sie da reingeraten in Furcht und Angst, in Verdammnis und Depression, dass wenn dann ein Mitgefangener stolpert in diesem Zustand und fällt, dass dann andere Gefangene kommen und statt sie aufzumuttern, aufzubauen, noch zustechen mit dem Schwert. Und ihr wisst, was damit gemeint ist. Wenn wir mit dem Wort Gottes um die Ohren schlagen, statt mit Liebe aufzubauen und zu ermutigen. Wenn wir mit Richten und Verdammnis und Schuldzuweisung auch noch anfangen. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist grausam. Und das ist tatsächlich so der Trick des Teufels, gefangen zu führen und dann auch noch, dass die Gefangenen sich gegenseitig zerstören. Das ist Satans letztes Täuschungsmanöver. Der Höhepunkt seiner Zerstörungsmacht ist erreicht, wenn er Christen dazu gebracht hat, sich gegenseitig anzugreifen. Und dabei sieht er in dieser Vision, dass sie mit Leichtigkeit aufstehen könnten, würden sie das bloß durchschauen. Würden sie bloß auf Jesus schauen. Der Teufel hätte keine Macht. Also er erkennt gleichzeitig, wie eigentlich der Teufel nicht übermächtig ist, aber seine Macht ist, dass er mit Lüge kommt, dass er heimtückisch mit List kommt und verführt und sehr taktvoll Menschen in so eine Gefangenschaft führt. Doch dann, und jetzt kommt, hört er die Stimme Gottes. Fürchte dich nicht, auch ich habe eine Armee. Du musst jetzt aufstehen und kämpfen, weil man sich von nun an vor diesem Krieg nicht mehr länger verstecken kann. Du musst kämpfen für mein Reich, für die Wahrheit und für diejenigen, die verführt wurden. Diesen Ruf hört er dann plötzlich, ne? Und er wacht aus diesem Zustand von Bedrückung und so, alles, was er da sehen musste. Und der Kampf beginnt. Und als der Kampf beginnt, oder kurz bevor er beginnt, stellt er fest, nur wenige in der Armee Gottes haben die Waffenrüstung vollständig. Diejenigen, die die Waffenrüstung haben, sind nicht geübt, nicht trainiert im Gebrauch dieser Waffenrüstung. Und er sieht, oh, wie wird das werden? Viele rechnen gar nicht mit einem geistlichen Kampf. Und als er zu ihnen spricht und sie warnt und vorbereiten will auf den Kampf, der bevorsteht, sagen sie, nein, nein, das ist nicht für uns. Wir sind in einem Friedensort angekommen. Wir sind hier geschützt. Also Kampf, das ist für andere. Die Botschaft ist nicht für uns. Wir sind hier in Sicherheit. Alle, die nicht ihre vollständige Rüstung trugen, wurden verletzt, verwundet. Und dann haben Verletzte angefangen, andere zu verletzen. In dem Bereich, wo sie verletzt wurden, genau damit haben sie andere verletzt. Und das ist tatsächlich ein geistliches Prinzip. Verletzte verletzen andere. Und oft gar nicht böse gemeint, sondern aus Verletztheit heraus reagieren sie und werden ungerecht und unfair und verletzen andere. Die Verwundeten stießen jeden weg, der ihnen helfen wollte. Auch das nochmal, erschreckend, ne? Aber wie wahr, wenn ein Mensch so verwundet, verletzt ist und da kommt jemand und will ihn aufrichten und aufbauen, meint es wirklich gut, dann ist es oft so, dass aus Verletztheit heraus lehnt er den ab, der gekommen ist, um zu helfen. Und wieder kommt eine neue Welle, ein neuer Aufbruch. Gottes Armee formiert sich neu. Verstärkung kommt. Entschlossenheit wird neu geweckt. Drei große Engel kommen zu Hilfe. Glaube, Hoffnung, Liebe stellen sich um die Armee. Verzweiflung verwandelt sich in Glauben. Wieder ein geistlicher Aufbruch. Und wir kennen das ja auch in unserer Jesus-Nachfolge, dass wir manchmal so in Kämpfen uns verstricken können. Aber Gott sei Dank, Gott gibt nicht auf. Er schenkt immer wieder Verstärkung. Er sendet seine Engel, die uns behüten und die uns beistehen. Engel von Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich glaube, dass die Engel Gottes hier in unserer Mitte sind und dass Gott mit Glaube, Hoffnung und Liebe hier in unserer Mitte ist, um uns aufzurichten. Verzweiflung wird in Glaube verwandelt in der Gegenwart Gottes. Amen. Und dann kommt dieser Aufstieg auf den Berg. Es wird immer spannender. Der Aufstieg auf den Berg, und da gibt es Stufen. Und jede Stufe trug einen besonderen Namen. Jede Stufe trug den Namen einer biblischen Wahrheit. Die niedrigeren Stufen hatten die Namen grundlegender Wahrheiten wie Erlösung, Heilung, Gebet, Glaube und so weiter. Die höheren Stufen trugen die Namen tieferer biblischer Wahrheiten. Je höher wir stiegen, desto größer wurden unsere Schilde und Schwerter und immer weniger feindliche Pfeile konnten diese Stellung erreichen. Aufstieg. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich ruft, nicht irgendwo stehen zu bleiben. Wenn du im Tal bist, bleib da nicht stecken. Steig auf zum Berg des Herrn. Wenn du irgendwo auf dem Weg bist, bleib da nicht stecken. Lass uns aufstehen, hinauf zum Berg des Herrn. Denn wenn wir aufsteigen auf diesen Stufen der biblischen Wahrheiten und Christus unser Fundament ist, die volle Erlösung in Jesus Christus unser Fundament ist und wir ihn immer mehr erkennen, wird die Wahrheit uns frei machen. Die Wahrheit des Wortes Gottes, das ist der Schwert, mit dem wir kämpfen. Der Schild des Glaubens wird immer größer und wir können die feurigen Pfeile des Bösen abwehren. Aber nur dann, wenn wir hinaufsteigen. Und dann erlebt er einen tragischen Fehler, der gemacht wird. Einige fingen an, feindliche Pfeile, die geschossen wurden, aufzuheben und zurückzuschießen. Dämonen lenkten diese Pfeile um, sodass sie andere Christen trafen und zu Pfeilen von Anklage, Verleumdung, Bitterkeit und Wut wurden. Wir können den Feind nicht besiegen mit denselben Mitteln, mit denen er uns angreift. Eine Hälfte entschließt sich weiter, die Stufen zu erklimmen. Sie spornen dann auch andere an, nicht stehen zu bleiben. Also er sieht einige so, die Hälfte, sie sagt, nein, wir gehen weiter voran. Andere bleiben, weil sie andere noch rufen, kommt mit, es lohnt sich, lass uns vorangehen. Es geht voran und sie gelangen dann irgendwann auf eine Stufe, die sich Einheit der Brüder nennt. Ich dachte, wow, das muss doch die Stufe sein. Dachte ich so beim Lesen, ne? Und auf dieser Stufe konnten keine feindliche Pfeile sie mehr erreichen. Da waren sie in Sicherheit. Da waren sie geschützt. Bald waren sie geschickt genug, auf Dämonen zu schießen, ohne Christen dabei zu treffen. Das war stark. So, ja, so. Und dann aber erlebte er, dass der Feind seine Angriffe verstärkt. Es werden Angriffe gegen Einheit unternommen, um die Einheit zu zerstören, weil der Feind merkt, dass er gegen diese Einheit nichts ausrichten kann. Dass sie aus der Position der Einheit untereinander Macht haben, dämonische Mächte zu zerstören und kraftlos zu machen. Ohne sich dabei gegenseitig zu verletzen und zu verwunden. Und dann ist der Weg nach oben der einzig richtige. Es ist entscheidend, auch bei der Einheit nicht stehen zu bleiben. Selbst die Einheit untereinander ist nicht der Ort, an dem wir uns einfach nur die Hände in den Schoß legen sollten und es einfach nur noch genießen sollten, sondern es muss da auch weitergehen. Auch die Einheit um der Einheit willen ist nicht das höchste erstrebenswerte Ziel. Auch wenn Einheit große Kraft hat. Es muss zu mehr kommen, zur nächsten Stufe. Wollt ihr wissen, was die nächste Stufe ist? Natürlich. Giovanni will es wissen. Also, sie erklimmen die nächste Stufe. Und die nächste Ebene heißt dann Galater 2, Vers 20. Was steht da? Nein, in Galater 2, Vers 20 steht, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Da will Gott, dass wir hingehen. Da will Gott, dass wir hingelangen. Wer diese Ebene erreicht, dem wurden Kräfte der himmlischen Welt anvertraut. Nicht mehr lebe ich, für mich selbst und für die Einheit untereinander, sondern jetzt lebt Christus in mir. Sein Wille ist entscheidend. Ich bin auch bereit, für Christus zu leiden, denn nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner eigenen Seele nimmt? Gott will uns hinführen auf eine Ebene, wo wir selbstlos sind und nicht darunter leiden, sondern wo es uns Freude macht, selbstlos zu sein. So wie Christus, der nicht die eigene Ehre gesucht hat, der es nicht für einen Raub gehalten hat, entblößt zu werden und die Herrlichkeit des Himmels niederzulegen, um zu gehen und sein Leben hinzugeben für die Brüder, für uns, für seine gefallene Schöpfung, um uns zu erlösen. Das ist eine Ebene, wo wir bereit sind, unser Leben niederzulegen für die anderen. Und das ist natürlich geistlich gemeint, wo wir nicht nur die Einheit schön genießen und uns freuen daran und uns an dem Schutz erfreuen, den Gott uns schenkt, sondern wo wir bereit sind, unser Leben niederzulegen für die anderen. Da will Gott mit uns hin. Das ist die nächste Ebene. Wer diese Ebene erreicht, dem wurden Kräfte der himmlischen Welt anvertraut. Da beginnt ein Leben im Übernatürlichen, wenn wir uns nicht um uns selbst mehr drehen. Der Engel der Weisheit trainiert den richtigen Gebrauch dieser Kräfte. Von hier aus war es leichter weiterzugehen, weil sich alle gegenseitig halfen. Weil sie diese Ebene der Einheit erreicht haben, weil sie diese Ebene erreicht haben, das Leben hinzugeben für die Brüder, war es ab dann schon richtig leicht auch voranzugehen, weil sich alle gegenseitig halfen und auch sich gegenseitig helfen ließen. Das ist auch eine Ebene, wo Gott mit uns hin will. Und dann berichtet er von ein paar Lektionen, bevor wir nochmal zu einer nächsten Stufe kommen. Ein paar Lektionen. Die Weisheit sagt, du kannst nicht gewinnen, wenn du versuchst, den Feind auf seiner Ebene anzugreifen. Du musst auf meinem heiligen Berg bleiben. Und ein Beispiel wird dazu gebracht. Adler holen sich die Schlangen als Beute in der Luft, nicht am Boden. Ich habe ein Bild dafür. Können wir uns das mal anschauen? Adler ist ein Bild für Gott und für Gottes Königreich und für uns, wenn wir im Geist stehen und emporheben mit Schwingen des Adlers und siegreich vorangehen im Glauben, ja, in die Lüfte schwingen. Ne? Und Schlange ist ein Bild für den Teufel und seine Werke. Wie holt sich der Adler eine Schlange und macht sie zu seiner Beute und zerstört sie? Nicht indem ein Adler auf dem Terrain und auf dem Boden der Schlange anfängt zu kämpfen, sondern indem er die Schlange schnappt und in die Luft holt. In der Luft hat der Adler Lufthoheit. Da regiert er. Da hat er Kraft über die Schlange, da zerstört er die Schlange und sie wird zu seiner Beute. Würde er dieser Adler auf dem Boden anfangen zu kämpfen, die Schlange könnte ihn einwickeln und erwürgen und zerstören. Und so ist es auch im geistlichen Kampf. Wir können nicht mit denselben Mitteln zurückschlagen, wie der Feind uns angreift. Unser Kampf ist auch nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Und wir können nur siegen, wenn wir emporheben, uns mit Gott verbinden und geistlich Sieg erringen. In Anbetung, indem wir auf Jesus schauen, nicht auf die Probleme, nicht auf die Nöte, nicht auf die Zweifel, nicht auf die Krankheiten, nicht auf die Ängste, sondern wenn wir auf Gott schauen, zu den Bergen, woher unsere Hilfe auch kommt. Amen. Dann erlangen wir den Sieg, wenn wir anfangen, Gott anzubeten. Ansonsten kann es uns schnell passieren, dass wir wie ein Hamster im Rad uns drehen und drehen und drehen und wir werden zu einem Spielball von dämonischen Attacken und vielleicht merken wir es nicht mal. Es ist so wichtig, dass wir geistlich aufbrechen in die Höhe, in die Anbetung zu Gott hin, in das Vertrauen auf Gott, indem wir unser Ich und mich und meine und mir und alles das so niederlegen und sagen, Christus ist mein Leben, ich will für ihn leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist unser Sieg. Die Gegenwart Gottes geht mit uns überall hin, auch an die Plätze und Orte, wo wir Herausforderungen erleben. Und es ist so wichtig, dass wir Gottes Gegenwart überall hinbringen. Dass wir Anbetungsaltäre aufbauen in unserer Familie, bei uns zu Hause. Dass wir anfangen, Gott dort zu loben und zu preisen und anzubeten. Das habe ich in den letzten Wochen neu entdeckt und angefangen, eigentlich in den letzten 2 Wochen. Als Familie die Gitarre zu nehmen und ein Loblied zusammen zu singen und eine Andacht zu lesen und mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen, wofür wir Gott dankbar sind und so weiter. Ne? Und das ist so schön. Und da ist der Sieg, den wir bringen in unsere Familien hinein. Und dann haben wir gestern die Geschichte gelesen von Josef und wie Josef seinen Brüdern vergeben musste. Und wie er ihnen vergeben hat und gesagt hat, macht euch keine Vorwürfe. Gott hat es so zugelassen, um dadurch das ganze Volk zu retten, euch zu retten. Und dann habe ich gefragt, gibt es irgendjemanden, gegen den ihr irgendwas habt oder wo ihr nicht vergeben habt oder so, wo ihr wie Josef vergeben wollt? Und dann war eine Zeit nachzudenken und jeder unserer Kinder konnte sagen, nö. Und das ist so schön, wenn wir so wie Kinder sein können und wenn es um Thema Vergebung geht, wenn wir sagen können, nee, ich lebe im Frieden mit jedermann. Wir können so leben, dass vielleicht andere uns zum Feind haben, aber wir haben keinen, ich habe keine Feinde. Versteht ihr, so ist es, wenn wir auf einer anderen Ebene sind, in Liebe und Vergebung, durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Anbetung sind, auf Gott schauen. Amen. Wollen wir noch eine Stufe höher? Ja, ja, die nächste Ebene kommt. Und die nächste Ebene, da öffnet sich die Tür in den Garten. Und die über dieser Tür zu diesem Garten steht bedingungslose Liebe des Vaters. Das ist unser Zuhause, das ist unser Ziel. Da gehören wir hin, in die bedingungslose Liebe des Vaters. Liebe Gottes ist da die tägliche Nahrung. So viel und so oft, wie du möchtest. Gott möchte, dass wir seine Liebe in uns aufnehmen, dass wir stark sind in der Liebe Gottes. Niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus, unserem Herrn, ist. Amen. Die Liebe Gottes ist die größte Macht, die es gibt. Das ist die stärkste Waffe überhaupt. Die größte geistliche Kampfwaffe ist die Liebe Gottes und eben im entgegengesetzten Geist. Halleluja. Und ich habe mich so gefreut, dass auch so, ja stimmt, es ist nicht zu mehr Kampf, mehr Auseinandersetzung, sondern mehr Liebe Gottes. Und aus der Liebe Gottes können wir dann agieren. Und dann kommt der König, Jesus, und der große Tag des Herrn. Plötzlich stand Jesus mitten unter uns. Er grüßte jeden persönlich, lese ich da. Und dann die ganze Armee Gottes im Garten versammelt. Und dann spricht Jesus mit dieser Armee und sagt, der Feind kann unmöglich diese Armee der Liebe Gottes widerstehen. Ein großes Heer. Und dann ruft Jesus sie auf, aufzustehen und Erlösung zu bringen für die Menschheit. Aus dieser Position heraus. Und der Rick Joyner, der diese Vision gesehen hat, er sagte, dies muss der Tag des Herrn sein. Das ist der große Tag des Sieges, wo die Erlösung vollkommen, in Vollkommenheit da sein wird und der letzte Kampf stattfinden wird und der große Tag des Herrn kommt und dann ist der Kampf zu Ende und wir sind für immer und ewig in der Herrlichkeit Gottes. In der Liebe Gottes. Amen. Was will Gott uns damit sagen mit dieser prophetischen Botschaft? Habt ihr eine Ahnung? Sagt Gott etwas zu dir persönlich heute? Ruft er dich aufzubrechen? Ein paar Dinge. Ich glaube, Gott ruft uns zur Wachsamkeit. Der Teufel ist voller List und Lüge. Es ist wichtig, dass wir wachsam sind. Dass wir damit rechnen, dass der Teufel listig und mit Kunstgriffen kommen wird und versuchen wird, Zerstörung zu bringen. Es ist wichtig, dass wir wachsam sind. Wachsam bedeutet in enger Beziehung mit Gott, auf Jesus schauen, mit ihm verbunden bleiben. Nicht im Tal der finsteren Mächte mit Stolz, Ungerechtigkeit, Eifersucht, Einschüchterung, Anklage, negatives Gereden, Ablehnung, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Begierde bleiben. Lass uns da nicht bleiben. Wenn wir merken, dass der Feind uns so nach uns greift mit solchen Mitteln wie Eifersucht, Einschüchterung, Anklage, negatives Gerede, wie Ablehnung fühlen, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Begierde, all diese Dinge. Hey, wir sagen Nein dazu. Wir haben die Macht, dagegen aufzustehen in Jesu Namen. Aber fang nicht an, mit Selbstdisziplin deine Gedanken in den Griff zu kriegen. Fang an, Jesus anzuschauen und ihn anzubeten. Amen. Wenn untereinander wir merken, oh, da gibt es Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit, da gibt es Bitterkeit, Ablehnung, oder wenn untereinander negatives Reden passiert, lass uns das stoppen. Lass uns positives reden. Lass uns die Wahrheit Gottes aussprechen. Und jetzt mache ich etwas, was ich jetzt auch wieder nicht geplant hatte. Und eigentlich lässt die Zeit es auch nicht wirklich zu. Aber Gott will, dass wir das tun. Jetzt in diesem Moment, lass uns wirklich aufbrechen. Zu Liebe, zu Ermutigung, aufstehen gegen Bitterkeit, Unvergebenheit, Anklage, negatives Gerede. Lass uns jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit nehmen. 1 Minute, wo du deinem Nachbarn sagst, wie Gott ihn sieht, wie wertvoll er ist, habe ich in der Hausgruppe gelernt. Ne? 1 Minute Zeit, wo du einfach die Wahrheit sagst. Statt Anklage, sag mal Ermutigung. Sag mal das, was Gottes Meinung ist. Sag mal, was du in dem anderen so siehst und wertschätzt. Versuch, deinen Bruder, deine Schwester mit den Augen Jesu mal zu sehen. Und Gott wird dir dabei helfen. 1 Minute lang. Ja? Und dann 1 Minute andersrum. Okay? Komm, wir machen das mal. Find jemanden, mit dem du kommunizieren kannst. Muss nicht jemand sein, den du gut kennst. Musst nicht nur das sagen, was du weißt, versuch mit den Augen Gottes denjenigen zu sehen und das mal auszusprechen. So. Irgendwie am besten zu zweit, weil wir haben nur wir nehmen uns 2 Minuten Zeit dafür. Okay? Heiliger Geist, schenk uns bitte die richtigen Worte. Jesus, hilf uns, unseren Bruder, unsere Schwester mit deinen Augen jetzt zu sehen. Amen. Ja, ist das ermutigend, stärkend? Ich habe gesehen, dass nicht alle einen Ermutiger an seiner Seite hatten. Dann kann das ja fortgesetzt werden. Vielleicht nachher beim Kaffee trinken oder in der Hausgruppe oder im persönlichen Umfeld. Lasst uns ermutiger sein. Lasst uns einander aufbauen. Ja? Lass dich nicht gefangen nehmen. Ist wieder an? Wieder an? Ja. Lass dich nicht gefangen nehmen von Angst. Gib nicht auf im geistlichen Kampf. Lass dich nicht berauben deines Glaubens, deiner Vision. Verliere nicht die Zuversicht, die Gott dir gegeben hat. Mit ihm sind wir Überwinder und werden all die Hindernisse, all die Angriffe des Teufels abwehren und überwinden können. Und wir werden nur noch stark werden im Kampf, wenn wir mit den richtigen Mitteln kämpfen. Amen. Lass dich nicht gefangen nehmen von Angst. Lass dich nicht gefangen nehmen von Verdammnis. Du bist ein Überwinder. Glaub dieser Wahrheit. Lass uns Vergebung einander immer wieder zusprechen, Vergebung empfangen und weiter hinaufgehen zum Berg des Herrn. Lasst uns auf keiner Stufe stehen bleiben. Wir sind irgendwo so alle auf dem Weg, aber keine Stufe ist da zum Kampieren. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen das Ziel erreichen, in der vollkommenen Liebe des Vaters eingehüllt zu sein und aus der Kraft der Liebe Gottes dann zu agieren und den Sieg des Herrn voranzubringen. Amen. Bleibt nicht stehen, auch nicht auf der Ebene, wo alles schön ist und Einheit ist und mal so Ruhezeiten ist. Genieß es, diese Ruhezeiten, aber dann geh auch weiter voran. Bleib wachsam. Amen. Lass uns Gottes Liebe empfangen und weitergeben. Sein Wort in uns aufnehmen, studieren. Lass uns zu einer Anbetungsgemeinschaft werden. Rund um die Uhr. Unsere Häuser sollen Häuser der Anbetung werden. Ich träume davon, dass unser Gemeindezentrum gefüllt sein wird mit Anbetung. Tag und Nacht wird hier Anbetung zu Gott emporgebracht. Anbetung wird von hier strömen. Der Kampf geht immer auch um Anbetung. Wen betest du an? Ja? Lass uns emporheben wie ein Adler und mit geistlichen Mitteln kämpfen. In der Anbetung liegt unser Sieg, in der demütigen Haltung. Ich bin nichts und aus eigener Kraft schaffe ich das niemals. Aber Gott, du bist alles und Christus lebt in mir und in seiner Kraft bin ich mehr als Überwinder. Da ist unser Sieg. Amen. Lass uns in dieser Weise auch als Gemeinde wirklich zusammenstehen. Niemand soll zurückbleiben. Gemeinsam wollen wir diesen Berg erklimmen und die Herrlichkeit Gottes sehen, vom Glauben zum Schauen kommen. Amen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und weiter steht in Hebräer 10, Vers 39, wir gehören nicht zu denen, die ängstlich zurückweichen, sondern zu denen, die festhalten und die Verheißung erlangen. Amen. 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 Halleluja. Ich möchte gerne gerade noch mit uns beten und auch aufrufen, dass wir jetzt zusammen eine kurze, aber kraftvolle Gebetszeit machen. Ich möchte auch Ziele der feindlichen Angriffe auf unsere Gemeinde benennen. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Ziel, jetzt noch nicht aufstehen, Entschuldigung. Aber gut, geistlich aufstehen meinte ich jetzt. Aber gleich werden wir auch aufstehen und beten, genau. Ziele, die der Feind gegen unsere Gemeinde verfolgt, das ist sicherlich nicht ausschöpfend, aber das ist das, was ich im Moment spüre, wo wir zusammen geistlich aufstehen sollen. Der Feind will unsere Berufung als Christus für alle, ein Ort der Anbetung, eine heilende Gemeinschaft und ein Erweckungszentrum zu sein, rauben. Er will, dass uns das nicht gelingt. Aber wir sind dazu berufen. Das sind so die drei Kernpunkte unserer geistlichen Berufung. Wir sind eine Anbetungsgemeinschaft. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen, Adler zu sein, in der Luft zu schwingen. Wir sind für den Himmel berufen. Amen. Für die Anbetung berufen. Und das versucht der Feind zu rauben. Wir sind berufen, eine heilende Gemeinschaft zu sein. In unseren Beziehungen untereinander soll Heilung fließen, so wie gerade eben schon angefangen. In unseren Hausgruppen, in diakonischen Diensten der Gemeinde, da wo wir nach außen zu den Menschen Heilung bringen. Wir sind berufen, eine heilende Gemeinschaft zu sein. Und wir sind berufen, ein Zentrum zu sein, von wo Erweckung ausgeht. Wo Menschen hinkommen aus anderen Städten, Gemeinden, Ländern, hier Inspiration, Ermutigung empfangen und wieder hingehen. Ein Zentrum, wo Menschen in ihre Berufung geführt werden, Pastoren ausgebildet werden, Gemeindegründer ausgehen und neue Gemeinden gegründet werden und unser Land mit der Botschaft von Jesus erreicht wird. Wir sind berufen, so ein Zentrum von Zurüstung und Sendung zu sein. Wir sind eigentlich eine Missionszentrale hier. Wir sind nicht eine ruhige, klassische Gemeinde. Dazu sind wir nicht berufen. Wir sind Anbetungsgemeinschaft. Wir sind ein Ort der Heilung, Familie. Und wir sind eine Armee der Liebe Gottes. das versucht der Feind zu rauben. Lass uns das nicht aus dem Auge verlieren, sondern immer wieder für diese drei Ziele beten und uns einsetzen. Zweitens, er will Einheit stören und Entmutigung bringen. Hat er schon immer gemacht. Das war immer schon sein Trick und immer wieder fallen Christen darauf rein. Nicht aber wir in Jesu Namen. Wir stehen auf für die Einheit. Amen. Wir stehen auf für Ermutigung. Ja? Wir wollen einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Da ist auch ein geistlicher Kampf und wir nehmen eine Position ein. Er will Dienstbereitschaft und Finanzen verhindern. Und das ist auch ein Angriff des Teufels, dass wir immer wieder zu kämpfen haben in diesem Bereich. Am Tag der Macht Gottes wird das Volk Gottes voller Willigkeit. Es vertraut Gott mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Investieren wir uns, weil wir wissen, welchen Wert das hat, dass wir an einem unvergänglichen Reich Gottes hier mitbauen. Amen. Und lass uns beten, dass die Dienstbereitschaft in unserer Gemeinde stark ist, dass wir nicht Mitarbeitermangel haben, dass wir nicht für ganz natürliche praktische Dienste werben müssen, sondern dass Menschen in ihre Berufung kommen und dienstbereit werden. Wisst ihr was? Wenn wir dienen, dient Gott uns. Amen. Wer hat das schon erlebt? Oh, einige haben das schon. Wenn wir dienen, dient Gott uns. Wenn wir losgehen, um anderen zu helfen, du schaust dich um, deine Probleme sind gelöst, hat sich irgendwie gelöst. Weißt du, wie das irgendwie passiert ist? Gott hat interveniert, er hat eingegriffen. Wenn wir dienen, dient Gott uns. Wenn wir geben, kann Gott uns mehr anvertrauen. Und lass uns in diesem Bereich wirklich, ja, Gott vertrauen mit unseren Zehnten, mit unseren Gaben. Lass uns großzügig sein. Amen. Das hat Ewigkeitswert, was wir hier mitbauen. Das ist das Dritte. Und das Vierte, er will, dass unsere Leidenschaft und Hingabe fürs Reich Gottes, dass wir das einbüßen. Das will der Teufel, dass wir das verlieren. Dass wir so, ja, alles ist doch irgendwie gut. Ne, so, dass wir dürfen unsere Leidenschaft für Gott nicht verlieren. Und manchmal dienen sogar Probleme und Nöte dazu, dass wir aufwachen. Mir geht es immer wieder so. Dass ich manchmal, das ist komisch, manchmal erdulde ich das eine ganze Weile, bis ich wach werde und dann bin ich voller Leidenschaft und Kraft und bete Jesus an und in Jesu Namen und da ist Glaube auf einmal da. Und ne? Lass uns unsere Leidenschaft für Jesus und sein Königreich nicht verlieren. Und jetzt nehmen wir uns noch mal kurz Zeit, ja, und beten miteinander in Gruppen zu zweit, zu dritt, eben für diese Punkte, ja, dass wir unsere Berufung ergreifen, ein Ort der Anbetung zu sein, heilende Gemeinschaft und ein Erweckungszentrum. Nummer eins, dass wir in Einheit zusammenstehen und eine ermutigende Gemeinschaft sind. Nummer drei, dass wir Dienstbereitschaft zeigen und dass wir frei sind im Geben und zu investieren für das Reich Gottes hier an dieser Stelle. Und dass wir unsere Leidenschaft für Gott und sein Königreich nicht verlieren, sondern dass das Feuer Gottes in uns brennt. Wollen wir dafür zusammen beten? Komm, wir stehen jetzt aber wirklich auf. Ja, komm. Einfach 2-3 Minuten kraftvoll miteinander beten. Halleluja. Alle gleichzeitig ruhig laut, ne? Mit Entschlossenheit. Halleluja.